Es ist Donnerstag, Campermanzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf euch und auf eine sehr schöne Show. Wir haben folgende Themen für euch vorbereitet. Wie kommen wir spritsparend durch diese schwierigen Zeiten? Nützliche Tipps für den Alltag. Wir haben mit Stuart gesprochen, der mit einem Faltrad durch Ruanda gefahren ist. Gerd hat selber auch Pläne, ähnliche Ziele zu erreichen mit seinem Fahrrad. Und wir haben Kaffee aus der Tube. Also dranbleiben wird sehr geil.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Oh Mann.
Servus.
Oh, guten Tag. Guten Tag.
Servus. Ah. Grüß euch.
So, Ostern gut überstanden?
Oh, dicke Eier, ne? Ja.
Ich habe nur drauf gewartet, aber schön, Gerd, dass du
ich wollte auch gerade sagen.
Dass du dafür gesorgt hast. Ja,
Stammtischniveau hier gleich am Anfang.
Es sinkt exklusiv für sie, das Niveau. Und das zeigt auch, dass Nadine heute wieder nicht dabei ist. Deswegen habt ihr gedacht, können wir... schön. Ich freue mich schon, wenn sie wieder dabei ist. Dann hebt das doch... Es hebt das Niveau doch merklich.
Schön,
aber es ist auch trotzdem schön.
Anständiger, ja.
Schön, euch zu sehen. Es ist schön mit euch. Also irgendwie, es spricht ja auch meine niederen Instinkte an.
Nein, aber Ostern. Gestehen. Ostern, die Frage war Ostern und im Family, ne? Das heißt also hier und da unten mal so ein bisschen irgendwie lecker Kaffeekuchen und irgendwie so. Das ist immer ganz nett. Also ich habe das Gefühl, Ostern nehme ich immer noch mal 500 bis 1500 Gramm zu.
500 Gramm zu ist auch geil. Darf es ein Pfund mehr sein?
Ja. Wissen wir euch.
Ja. Genau. Ja, Eier bemalen, klassisch. Natürlich auch irgendwie gut essen. Und Osterfeuer. Ne? Also das
Osterfeuer vor allem. War bei uns ganz groß. Ist ja bei mir sowieso immer ein echtes Highlight, um im Bild zu bleiben. Ja, alles
was ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gerne im Garten Osterfeuer gemacht mit einer Höfertsfeuertonne, aber leider hast du die ja wieder mitgenommen letztes Jahr.
Tja, ja, ich meine, ja. Hast du denn schon hast du denn ordentlich Sachen verbrannt oder?
Ja, ich habe erstmal Bäume geschnitten. So getrocknete Äste liegen herum und jetzt dürfen die verbrannt werden. Also nicht wie in Italien, wo Autoreifen mal gerne im Feuer landen. Nee. Also ich bin ja ganz brav, aber.
Wieso Italien? Komm zu mir, dann kannst du das auch haben.
Ab nach Hummelsbüttel, genau. Okay, also wir haben das gut überstanden. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Und viele sind ja auch dann angekämmt. Ich meine, ich habe es kurz gehalten. Ich habe den Bulli rausgeholt und wir haben eine Nacht gemacht, weil es ja doch noch sehr schattig ist. Aber ich freue mich auf die Saison und er sprang auch an.
Ja. Und Rosi war auch begeistert.
Rosi ist immer begeistert. Rosi ist ja der Hund. Rosi liebt den Hund, den Hund und den Wagen. Und Rosi ist ja auch so ein die ist ja eigentlich Trucker-Hund. Die ist ja im Auto groß geworden. Die schläft da immer ganz
Manfred Krug oder was?
Ja, so ein bisschen, genau. Nee, wie hieß er? Gottfried aus Auf dem Highway ist die Hölle los. Nee, das war nicht auf dem Bandit. Wie hieß denn der? Mit Burt Reynolds damals, wo der Trucker mit dem Schneemann hinterher fährt. Wie hieß der Film? Rein ausgekotzte Schlitzohr war das?
Ausgekotzte Schlitzohr, ja, genau.
Genau. Und er hieß Gottfried und das war der Schneemann und er heißt Bandit, so war es. Ich liebe den Film. Ja, genau. Und so, sie ist eigentlich Gottfried in Frau. Genau, die fährt gerne Auto, pennt dann auch gleich sofort. Manche haben ja auch Hunde, die mit dann übel oder die können nicht lange Auto fahren. Nee, die findet das richtig cool. Aber was ja nicht cool ist, sind die Spritpreise, ne? Ich meine, das ist ja irgendwie...
Wir werden nur noch einmal am Tag erhöht. Was ist denn dein Problem? Wir werden doch nur noch einmal am Tag erhöht.
Ach, Leute, bleiben dann stabil, ne?
Ich stehe dann immer schön kurz vor 12 an der Tanke und dann wird geladen.
Nein, aber interessant finde ich, dass man den Eindruck hat, ob in der Stadt oder draußen auf dem Land, es wird trotzdem nicht weniger Auto gefahren. Ist man so.
Ja, ich hatte das Gespräch lustigerweise vor kurzem auch mit dem Florian von den Nordic Van Crews und der hat gesagt, erstmal gespannt, wenn das jetzt bei diesen Zerwürfnissen bleibt und diesem ganzen sinnlosen Irrsinn. Krieg. Irrsinn, ja, Wahnsinn und keine Ahnung, wie sich das dann eben auch auf unsere Freizeitaktivitäten ausübt. Also da überlegt sich vielleicht denn doch jemand, den Wochenendtrip nach St. Peter-Ording sein zu lassen, weil das dann nicht gerade so ins Budget passt. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe zum Guten und dass sie sich
das da muss, jetzt irgendwann... Ja, naja, aber das muss ja auch nicht immer nur das Schlechteste sein, ne? So, dann... Also,
du meinst 2,10 € zu bezahlen?
Witzig ist das natürlich nicht, nein, und das hört sich dann mal, ja, so, also, wir müssen uns alle mal irgendwie disziplinieren und bescheiden und so. Aber ich finde das, ich merke es bei mir selber, ja, dann streichst du halt mal die eine oder andere Fahrt und setzt dich halt auf den Drahtesel, so, ne? Also. Mhm. Und wenn man das aber nicht kann, und ich finde natürlich, ich bin nun auch nach wie vor irgendwie Fan vom Auto und vom Camper und ich plane auch den Urlaub nach wie vor damit, aber da gibt es ja so ein paar Maßnahmen, mit denen man das auch ein bisschen abfedern, abdämpfen kann. Ne? Mhm. Also wo man sagt, so, ja, also ich meine Tank-Apps, das ist das eine, das wissen wir alle, ne? Irgendwie oder irgendwie voll tanken, wenn es dann irgendwie gerade mal günstig ist und das eben entsprechend abscannen über die App oder eben auch mal nochmal einen extra Kanister irgendwie voll machen, wenn es dann gerade mal günstig ist. So, aber es gibt ja eben so auch ein paar Sachen, wo man sich selber auch so ein bisschen zurücknehmen kann, buchstäblich. Ne?
Ja, also, zurücknehmen ist ja immer Kacke, ne? Hat ja keiner Bock drauf. Aber
das, na, ich meine jetzt beim Fahren auch zurücknehmen. Für die Fahrer, ne? Also ich habe Geschwindigkeit so reduzieren.
Erfahren. Bitte?
Ja, sag mal.
Ich habe so eine Erfahrung gemacht und ich habe jetzt keine dieser Tank-Apps, aber die werden wir euch dann auch in den Shownotes mal auflisten, was es da so gibt. Das sind ja im Grunde genommen die, wo man auf einen Blick sieht, wo jetzt was am günstigsten ist und ob es eine Tankstelle gibt um die Ecke, wo man denn noch günstiger tanken kann. Früher war es ja eigentlich immer so der Mittwochnachmittag. Das war der Tag, wo der Spritpreis über die Woche am günstigsten war. Und als ich jetzt zurück aus dem Winterurlaub gekommen bin, Südtirol war das, und es war ja so, wir fuhren am Samstag los. Und als wir ankamen, war Krieg. Es war absurd und es ist ja leider auch absurd. Und auf dem Rückweg fuhren wir durch Österreich. Da waren es dann irgendwie 1,70 € an der Tankstelle. Und in Deutschland waren es auf der Autobahn 2,50 € für super. Und da habe ich einfach nur mal Google Maps angeschmissen. Und das zeigt dir eben auch, wenn du Tankstelle eingibst, die Tankstellen in der Umgebung mit dem Spritpreis. Mhm. Das war ganz gut. Und da habe ich auch dann wirklich 50 Cent auf den Liter sparen können, weil ich mir die nächste gesucht habe und mal kurz runtergefahren bin und eben bewusst nicht auf einen Autohof, weil der gefühlt eigentlich wie eine Autobahntankstelle ist. Ja. Und das hat sich voll gelohnt. Das war wirklich, wirklich ein kleines Erlebnis oder Erfahrungsbericht von mir.
Ja, das eine Maßnahme, aber die tatsächlich, ich glaube, das wird auch vielfach unterschätzt und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt auch das die Diskussion um Tempolimit auch nochmal wieder ja auch aufkommen lässt, weil tatsächlich der Spritverbrauch mit zunehmender Geschwindigkeit wirklich quadratisch zunimmt. Ne? Also das ist so, wenn du so ein Beispiel hast, du hast ein Auto, was bei, also oder ein Camper, der hat bei 100 Stundenkilometern im Durchschnitt verbraucht er so irgendwie um die 11 Liter. Dann bist du, wenn du das um 15 reduzierst auf 85, hast du tatsächlich dann schon mal eine Ersparnis von 1,5 Litern, so im Schnitt. Das Gleiche ist, wenn du auf 125 erhöhst oder 120 erhöhst, hast du stattdessen über 4 Liter Zunahme. Also ab dieser Grenze 85, 90 steigt das wirklich exponentiell an. Und wenn man sich da sozusagen diszipliniert und sagt irgendwie, man merkt es ja auch immer, wenn man mal abfährt, irgendwie mal so kurze Pinkelpause oder mal auf dem Rastplatz und du fährst dann wieder rauf und du überholst irgendwelche LKW, wo du denkst, ey, den habe ich doch vor einer halben Stunde gerade erst überholt. Und der zuckelt da mit 90 irgendwie weiter und ist am Ende auch nicht so viel langsamer. Also das ist tatsächlich ein Faktor, bei dem man schon mal doch deutlich einsparen kann.
Aber das verstehe ich nicht ganz.
Du schüttelst ein bisschen Kopf, Gerd?
Hm? Ja, was ich nicht verstehe ist, ein Auto hat ja einen gewissen Drehzahlbereich, um Geschwindigkeiten zu erreichen. Wenn du jetzt ein 6-Gang-Getriebe hast, wenn ich, keine Ahnung, in der Innerstadt im dritten Gang bei 30.000 Umdrehungen, da schalte ich dann in der Regel Diesel, kann man ja eh nicht so hoch drehen, dann ist doch der Verbrauch bei der Geschwindigkeit bei 30.000 der gleiche wie 3.000. Im sechsten Gang bei, oder nicht? Weil das finde ich jetzt schwierig. Also ist das nicht der Drehzahlbereich, den du dann
ausreichst? Naja, das schon. Aber das ist ja das Problem, dass du, wenn du erstmal im Rollen bist auf der Autobahn, schaltest du ja auch nicht so viel. Da fährst du ja eher schaltfaul. Das ist ja das Problem mit Beschleunigen und Abbremsen und wieder beschleunigen, weshalb du in der Stadt ja so überproportional viel verbrauchst. So, das
Tempomat
hast du,
an 120, jetzt, let's go.
Wenn du jetzt irgendwie in der Stadt konstant 30 fahren würdest im dritten Gang und du drehst mit deinen besagten 3000 Umdrehungen, dann hast du da natürlich den gleichen Verbrauch, als wenn du 80 im fünften oder sechsten fährst. So. Na, und es gibt eben einen bestimmten Bereich, in dem du, wenn du dann irgendwie auch mal beschleunigen musst, am Berg beispielsweise, und du fährst zu untertourig, dann hast du auch einen höheren Verbrauch, als jetzt, wenn du dann mal kurz runterschaltest. Das kannst du ja auch zum Beispiel an deinem, da du hast ja so ein Ergometer, also einige Autos haben das ja noch heutzutage, oder die alten auch dann, na, wo dann wirklich auch so die Verbrauchsanzeige, die dann relativ deutlich und in Echtzeit anzeigt, so, das ist das, was du jetzt gerade verbrauchst. Heute ist das zum Teil nicht mehr so. Da wird dann aber angezeigt, wann du hochschalten solltest. So. Und das sind eben auch so Sachen, frühes Hochschalten, niedrige Drehzahlen, das ist eigentlich eher das, was wirklich also echt einspart. Oder eben bei Automatik im Eco-Modus fahren. Ich finde ja Schaltung irgendwie ganz cool, weil du dann auch so diesen Segeleffekt zum Beispiel nutzen kannst. Den hast du bei der Automatik halt nicht. Ne? Das heißt, wenn du irgendwo bergab rollst, du siehst so die nächsten Kasseler Berge, so geht's die nächsten 4-5 Kilometer, geht es eigentlich nur bergab, aber so sanft bergab, dass du auch nicht zu schnell wirst, dass du dann, ich kuppel dann immer mal aus, ne, und lass einfach einen Leerlauf rollen. Das geht manchmal über 3-4 Kilometer. So, dass manche Leute finden das albern und das strengt an irgendwie. Ich finde das halt klasse, weil du wirklich echt dann auch mal abmessen kannst und nachmessen kannst, wie viel du dabei einsparst. Und
ja, aber ich habe mal gehört, dass diese Motorbremse, die ja beim eingekoppelten Motor eben den Wagen auch noch weiter verlangsamt, gerade wenn wir Kasseler Berge sprechen, sehr viel sinnvoller und wichtig ist, weil du natürlich bei, keine Ahnung, wir reden jetzt über Wohnmobil, Riesenzuladung, dass die Bremsen dann auch sehr schnell überhitzen. Also das habe ich mal gehört, dass man eben auskoppeln soll. Ja. Das kommt, glaube ich, aufs Auto drauf an, ne?
Also, naja, das klar, und das kommt natürlich auf den Schub dann an. Aber das, was ich ja meine, wenn du das mal trainierst, kriegst du da auch ein Gefühl dafür. So, ne? Und wenn du irgendwie vorausschauend fahren kannst, weil die Verkehrsdichte das gerade zulässt, dass du sagst, ey, ich lasse jetzt hier einfach mal auf der rechten oder auf der mittleren Spur rollen. Also wie gesagt, ich mache das gerne mal. Und Kasseler Berge ist jetzt ein Beispiel. Es gibt ja auch genug andere Strecken, an denen es bergab geht, mit genug Vorausschaumöglichkeit, also wo du nicht irgendwie die nächste Kurve in 100 Metern hast und nicht weiß, was dahinter ist, wo du siehst, Mensch, ich roll jetzt hier den nächsten anderthalb Kilometern bergsanft runter und so lässt da einfach rollen. Also ist auch ja nur ein Faktor, kann ja auch jeder selber entscheiden. Ich merke es nur bei mir, dass ich das echt gerne mag. Also ich finde dieses, wie gesagt, Segeln, auch in der Stadt mache ich das. Wenn ich irgendwo sehe, da ist in 250 Metern Entfernung, springt eine Ampel auf Rot und ich habe niemanden vor mir und auch niemanden hinter mir, dann kuppel ich aus, dann lasse ich da ranrollen. So, ja. Ne? Und das sind irgendwie so Maßnahmen, das ist bei mir schon so langsam in Fleisch und Blut übergegangen. So. Aber das ist halt ja auch nur das eine. Das andere sind dann eben so Sachen, also ja, wie gesagt, frühes Hochschalten, ausreichender Reifendruck, möglichst wenig Gewicht mitführen. Jetzt, wenn wir vom Camper reden, kann ich das Dach eigentlich weglassen, ne? Wenn wir das Dachzelt oben drauf haben, wie aufwendig ist das abzunehmen, wenn ich jetzt Fahrten habe, wo ich das Dachzelt nicht brauche, welche Aufbauten kann ich sonst weglassen, kann ich das eher auf die Anhängekupplung verfrachten, also wenn ich Dachträger habe mit Rad oder Dachgepäckträger mit Radträgern Drahten habe, kann ich die Räder vielleicht eher auf die Anhängekupplung mit dem Radträger raufschneiden. All solche Sachen, bis hin zu eine Route spritsparend planen. Vielleicht sogar mal auch Routen wählen, die vielleicht 5-6 Kilometer länger sind. Aber man fährt normalerweise gerne Landstraße, aber dann sagt man, okay, dann nehme ich vielleicht mal an der Stelle doch die Autobahn, weil es dann irgendwie flüssiger dort läuft. Also all solche Sachen, das sind so kleine Dinge, die am Ende dann aber sich im Portemonnaie gerade auf langer Strecke schon durchaus bemerkbar machen können.
Also ich glaube, bei so kurzen Stellen, wenn man jetzt mal von Hamburg an den See oder von München in die Berge fährt, dann ist es eine Sache. Wenn man aber so eine lange Tour in Südeuropa nach Südeuropa plant oder sowas, Ich glaube, dann sind genau solche kleinen Stellschrauben dann tatsächlich auch mit einer großen Wirkung gesegnet. Also ich kann das nur aus meiner Erfahrung gehen. Ich habe jetzt einen Oldtimer, der nicht schneller als 90 fahren konnte, unterwegs gewesen. Ich habe die Euro-Stücke hinten ausfallen hören. Also es war irgendwie ganz egal, ob ich 90 oder 120 gefahren bin. Aber Gewicht ist da schon eine Sache. Ne? Also das heißt tatsächlich, wie viel schleppe ich mit mir rum und wie viel muss ich haben? Also zum Beispiel beim Wohnmobil würde ich sagen, so zum Beispiel zum Spritsparen vielleicht auch nochmal den Wassertank nicht unbedingt füllen, bevor ich losfahre, sondern erst, wenn ich am Ziel angekommen bin. Auch Getränke, Wasser kaufen oder solche Sachen würde ich nicht machen, weil das sind so Sachen, die dann irgendwie echt Gewicht bringen. Auch so zum Beispiel beim Fahren, das hat nicht nur einen Spritsparmodus, sondern auch nochmal vielleicht einen Sicherheitsmodus, die Gewichte vernünftig verteilen. Also wo ist der Antrieb, wo ist denn irgendwie, wie ist der Wagen konstruiert, also wie verteile ich die Gewichte innerhalb des Fahrzeugs, das kommt auch nochmal dazu. Wir haben da viel gelernt, also viel auch geblutet, finanziell so auf den Touren. Und eine Sache, und das hat nichts mit Spritsparen, sondern mit Geldsparen zu tun, wenn es geht, nicht auf den, und das ist jetzt eine Binse, weiß wahrscheinlich jeder, der irgendwie ab und zu mal campt, nicht an der Autobahn tanken, sondern eher runterfahren. Selbst die Autohöfe sind günstiger als die Autobahn-Tankstellen. Idealerweise nochmal die Route, wie du gesagt hast, so planen, dass man irgendwie nicht nur Sprit spart, sondern auch noch mehr Geld spart, indem man sagt so, ey geil, ich kann hier einen kleinen Ort hier und da ist nur eine Tanke, da sparst du nochmal richtig bares Geld. Klar, Spaß kein Sprit, aber Geld. Und vor allen Dingen kann man da nochmal in so einen örtlichen Café, in das örtliche Café gehen. Du musst nicht zu Nordsee, McDonald's oder was auch immer von diesen blöden Raststätten fahren. Das sind auch nochmal Sachen. Ich glaube, man kann seine Route schon vernünftig planen, was so Tankstops betrifft oder sowas. Aber was ist jetzt mit E-Mobilität? Hast du da auch schon mal irgendwie überlegt? So, ist das denn vielleicht irgendwie jetzt der Zeitpunkt, wenn das Spritsparen nicht mehr funktioniert, weil alles so teuer geworden ist, jetzt der richtige Zeitpunkt umzusatteln? Oder was würdest du sagen?
Ja, ich finde, das ist ein super Stichwort. Ich merke das ja so im Alltagsbereich. Also bei mir wird das immer mehr, rückt das immer weiter nach vorne, weil wenn man das natürlich vergleicht, was so eine Kilowattstunde kostet, so zwischen 50 und 60 Cent und du bist dann da irgendwie, hast einen Kleinwagen, also reden wir jetzt mal so, oder über einen normalen PKW. Ja,
du kannst eine eigene PV-Anlage haben, wenn du jetzt zum Beispiel ein eigenes Grundstück hast, dann wird es ja noch billiger.
Ja, ja, klar, genau, das kommt dann auch noch dazu, aber selbst wenn ich das jetzt mal sozusagen 1:1 vergleiche, ne, ich muss also irgendwie an der Tankstelle auch laden, dann bist du dann irgendwie weit davon entfernt. Ne? Also ich will nicht sagen bei der Hälfte, aber da kommst du, wenn du eine eigene Anlage hast und selbst einspeist und selbst lädst, kommst du schon bald wirklich so in den Bereich 50% eingespart.
Aber das gilt also ja das nur für Normalverkehr. Also Campen ist ja nochmal ein anderes Thema. Ne? Weil wenn ich jetzt
bei Campern,
Reichweite ich glaube, ist für den Arsch nach wie vor. Ja.
Genau, das ist das Problem. Das ist nach wie vor.
Ich kann mit den wenigsten E-Mobilen kann ich einen Anhänger ziehen. Dachzelt drauf ist auch nicht überall eine gute Lösung. Und
deswegen glaube ich, dass aus dieser Not heraus, ich glaube, Not macht erfinderisch, weiß man. Ich glaube, da wird sich eine ganze Menge tun in den nächsten Jahren. Ich glaube, das wird noch spannend werden.
Gibt es so Sets eigentlich für deine Engländer, dass man sagen kann, man nimmt den Verbrenner raus und packt da so einen E-Motor rein? Also für kleinere Autos gibt es tatsächlich,
ja. Aber das ist also es gibt für einen alten Range Rover tatsächlich einen kompletten E-Pack, den man, also das, der ist nicht mal eben so in and out oder out and in, so, sondern das gibt es aber tatsächlich.
Damit würdest du richtig Sprit sparen. Also das kommt das noch.
Ich fahre ja noch so die Zwischenvariante, das finde ich ja auch ganz witzig. Das ist tatsächlich LPG, ne? Also Gasantrieb. Was sich ja bislang in den Spritpreisen oder in den Gaspreisen hat die Krise sich noch nicht so niedergeschlagen. Also die sind relativ stabil bei 1,04 €, 1,05 € für einen Liter Gas. Das ist, finde ich, eine echte Bank, ne? Also ich habe ja noch so einen Golf, so einen alten, der ist mit LPG ausgestattet. Die brauchen dann so 15-20% mehr gegenüber dem normalen Benzinverbrauch. Aber das ist gerade ein echter Spaß.
Das ist doch auch böse. Das ist doch alles böse.
Ja, ja. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn es rein, ne, wie du eben sagtest, du sparst keinen Sprit, aber du sparst Geld, dann ist genau das auch eben der Faktor. Und ich finde E-Mobilität super. Also gerade auch in Städten und mit individueller Mobilität. Also das nächste bei
Campen
uns
mit 100%igen.
Genau. Und Campen ist und bleibt ein Problem. Also, oder ist ein Problem. Ich glaube, da wird sich ganz viel tun in den nächsten Jahren.
Aber man kann auch zum Beispiel ganz normal, ich weiß nicht, hast du es gesagt, so ein bisschen auf den Reifendruck achten sollte man auch noch, so wenn man fährt, ne, gucken,
ganz wichtig, einfach mal checken. das ist genauso wie eben sozusagen untertourig fahren und wenig beschleunigt, früh hochschalten, also Reifendruck, das ist generell immer, ist sowieso eigentlich ein Muss.
Du hast schon recht.
Weil du schonst Reifen, du erhöhst auch deine eigene Fahrsicherheit, also vernünftiger, richtiger Reifendruck. Ich mache immer 0,2 mehr rein, als Herstellervorgabe ist. Also
du fahr
damit gut.
Ja. Ein Tipp, den ich auch noch mal gelesen habe oder der auch wirklich Sinn macht, ist, dass wenn man im Sommer ein sehr heißes Auto fährt und eine Klimaanlage hat, dass es sehr sinnvoll ist, alle Scheiben runterzumachen und das Auto erstmal durch den Fahrtwind abkühlen zu lassen und dann erst die Klima anzuschmeißen, weil wenn du die Klima gegen so ein aufgeheiztes Auto arbeiten lässt, das natürlich auch zusätzlich verbraucht, da ist meistens der Fahrtwind erstmal die bessere Lösung für den Anfang und dann Fenster hoch und Klima an.
Also ich möchte dazu noch, ich liebe Anekdoten, aber ich möchte nur noch eine Geschichte erzählen von bei 45 Grad im Schatten irgendwie durch Südfrankreich zu fahren oder sowas mit einem Oldtimer, der keine Klimaanlage hat. Und der Fahrtwind das Einzige war, was dich ein bisschen gekühlt hat. Ich hatte irgendwie so eine Packung Haribo vorne hingelegt und das ist dann zu einem Block zusammengeschmolzen. Also richtig fetter Haribo-Block. Ja. Bunt und sah aus wie irgendwie so von Pollock irgendwie so reingeschissen. Also so unglaublich, wie heiß das manchmal sein kann ohne Klimaanlage. Also dieser Tipp ist super, aber fahrt damit nicht nach Italien oder nach Frankreich bei 45 Grad. Ist kein Spaß.
Da habe ich eine kleine Ergänzung, Erinnerung an meine Kindheit, auch Südfrankreich, tatsächlich damals schon so in den späten 70ern waren da auch schon 42 Grad teilweise in der Mittagssonne und wir waren mit einem alten, also damals nicht alt, aber mit einem Passat unterwegs, das war noch so einer dieser frühen, die hatten noch diese Plastiksitze, also noch nicht mal so Stoffsitze, sondern so Plastik mit so perforiert waren die so und wir hatten das Auto abgestellt irgendwo, waren irgendwo mittags oder vormittags auf dem Markt und sind nachmittags zurückgekommen, hatten das Auto abgestellt, 3 Stunden in der Sonne und wir konnten uns da nicht reinsetzen. Wir konnten einfach nicht, diese Sitze waren so heiß, die waren auch schon so, ich glaube, es sind noch 2-3 Grad mehr gewesen und die Dinger wären echt geschmolzen. Da haben wir uns irgendwie Handtücher irgendwie zusammengesucht irgendwie und haben die da draufgelegt und sind irgendwie zum nächsten Fluss gefahren, um dann die in Flusswasser zu tauchen und diese ganzen Sitze da irgendwie abzukühlen. Die haben gedampft, ohne Scheiß. Das war geil.
Da wissen und die jungen Leute heute gar deswegen, nichts mehr von.
Rainer, so,
da
haben die wir gejammert deswegen? Nee.
Aber sag mal, Henning, wie ist denn das eigentlich so? Gibt es eigentlich nicht noch eine geilere Möglichkeit, irgendwie Sprit zu sparen? Also ich glaube, so ein man könnte Fahrrad fahren, oder?
Ja, man könnte Fahrrad fahren.
Oh ja.
Achtung, jetzt kommt ein Karton, nein, jetzt kommt ein Übergang. Danke, Gerd.
Jetzt kommt Stuart Little.
Ich war mit Gerd ja Anfang des Jahres hier in Hamburg auf einer Outdoor- und Campingmesse, die in den Messehallen stattgefunden hat. Und dort gibt es so Reiseveranstalter beziehungsweise Destinationen, die ausstellen. Da gab es dann auch ein bisschen was zu essen. Da gab es ganz viele Camper, die auch ausgestellt wurden. Es gab auch das Wohnzimmer, wo unser Freund Raphael seine Interviews geführt hat. Also eine ganz, ganz schöne, runde Veranstaltung. Viel Verkauf, viel Messerabatt. Also wer shoppen will, sollte da unbedingt hingehen. Und da haben wir, weil eben diese Messehallen in Hamburg riesig sind, haben die das ganz schlau gelöst, dass sie im Grunde genommen auch noch andere Themenschwerpunkte mit reingeholt haben. Unter anderem Fahrrad. Und wir haben da sind auf den Stand zugekommen, nennt sich Ahuga Bikes, kannte ich vorher nicht.
Also ich habe nur deine Augen gesehen, Henning. Ich habe nur deine Augen waren richtig groß und strahlend. Du hast die Fahrräder gesehen, dachte so, ach geil.
Ja, es ist, wir kennen ja alle diese Klappräder, die man so dann so zusammenfaltet, dass im Grunde genommen auf dem Koffer, auf dem Gepäckträger so 2-4 Plastikräder sind und du das Ding dann neben dir so herschieben kannst. Da gibt es ja Hersteller aus England etc. etc. Und das sah halt so ein bisschen Mountainbikiger aus mit Schaltung, mit Scheibenbremsen so. Und wir kamen ins Gespräch. Und Stuart Jeffka, der im Grunde genommen da Sales Manager war oder ist, vertreibt diese Fahrräder für Deutschland und in Österreich. Und wir kamen ins Gespräch und dann sagte er, ey Jungs, ich bin mit dem Ding auch in Ruanda gefahren. Race Around Rwanda, so ein 1000 Kilometer Endurance Race. Und ich so, nee, nicht dein Ernst. Dann gibt's so ein Magazin, da sind Bilder drin. Aber bevor ich zu viel erzähle, ich habe mich mit Stuart verabredet. Wir haben ein Gespräch geführt und er hat mir erzählt, was er da erlebt hat. Und das ist wirklich toll.
Interview der Woche.
Ein Faltrad, über 1000 Kilometer und ein Rennen, das selbst erfahrene Ultracycler an ihre Grenzen bringt. Stuart hat sich genau darauf eingelassen und dabei bewusst die wohl ungewöhnlichste Wahl getroffen. Statt eines Hightech-Rennrades ist er mit einem Faltrad beim Race Around Rwanda gestartet. Eine Strecke voller steiler Anstiege, rauer Schotterpisten und endloser Hügel. Durch eine Landschaft, die gleichzeitig überwältigend schön und gnadenlos fordernd ist. Doch schon früh wurde klar, das hier ist mehr als ein Rennen gegen die Zeit. Es ist ein Kampf gegen Erschöpfung, gegen Zweifel, gegen Orientierungslosigkeit und immer wieder eine Begegnung mit Menschen, Momenten und Erfahrungen, die sich nicht planen lassen. Was passiert, wenn der Körper nicht mehr will, der Plan auseinanderfällt und man trotzdem weitermacht? Und wann wird aus einem Wettkampf eigentlich ein echtes Abenteuer? Ich freue mich sehr, dass Stuart heute unser Gast ist. Hallo Stuart.
Hallo Henning, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja. Stuart, nimm uns mal mit an den Anfang. Was dich überhaupt dazu gebracht hat, beim Race Around Rwanda zu starten und dann auch noch mit einem Faltrad?
Ja, also ich habe ja bei dieser Firma, bei Ahuga, zum Arbeiten angefangen und war noch relativ frisch im Game sozusagen. Ich war gerade mal so 2-3 Monate dabei und dann hatte ich schon im Vorhinein, wollte ich bei diesem Race Around Rwanda mitmachen mit meinem Gravelbike eigentlich und hatte es überlegt, ne, wie ich das am besten mache. Ich habe jetzt gerade mit dem Job angefangen und so und dann irgendwann ist mir das in den Kopf gekommen, so, ich könnte es ja theoretischerweise auch auf einen von unseren coolen kleinen Rädern machen und das habe ich dann einfach mal kurz auf ChatGPT so einen kleinen Aufsatz gemacht und habe das dem Chef zugeschickt. Ich habe mir gar nichts großartig erhofft. Das war eigentlich eher ein Witz, oder nicht ein Witz, aber ne, ich habe mir nicht große Hoffnungen gemacht. Und wirklich 10 Minuten später schreibt mir der CEO zurück und meint so, geile Idee, machen wir. Was brauchst du? Und so, okay. Und cool. So hat das dann angefangen, weißt du?
Okay.
Und ja, genau. Also ich war nämlich auch zuerst auf einer Liste, das Rennen war schon voll.
Ja.
Und dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, hey, wenn noch ein Platz frei wird, sag doch bitte kurz Bescheid, weil ich hätte echt Bock.
Ja.
Und dann kam es dazu und dann habe ich direkt, musste ich halt schnell reagieren. Dann habe ich den Chef angeschrieben, hab gemeint so, ist das jetzt sicher, weil ich hätte jetzt die Chance und ich würde mich jetzt anmelden. Also sag du mir Bescheid, es kostet halt $300. Ja. Und er hat gemeint, tu es.
Und okay. Los ging's. Und sehr gut. Ja. Ich habe mal geguckt, das Race Around Rwanda ist jetzt auch schon wieder ausverkauft. Das findet ja immer im Februar statt, wenn ich richtig gesehen habe, ne?
Genau,
ja.
Genau.
Februar. Liegt wohl ein bisschen auch an der Jahreszeit, dass es da nicht ganz so heiß ist, dass man da besser klarkommt, oder?
Ja, so heiß war es jetzt auch gar nicht.
Ja.
Es war auch sogar ein bisschen nass, also sehr matschig auch.
Ja.
Und das ist gerade so das Ende von der Regenzeit dort, glaube ich. Das ist so der perfekte Zeitpunkt, das da zu machen. Und also dann immer so 120, 150 Fahrer mit dabei. Aus aller Welt. Und ja, das ist schon eine Sache.
Erzähl uns ein bisschen was ganz kurz zu deinem Fahrrad. Ich meine, Faltrad, wir haben uns ja auf einer Messe hier in Hamburg kennengelernt für Campingausstattung. Erzähl mal ein bisschen was zu den Fahrrädern, die ihr macht und zu der Firma.
Ja, also Ahuga ist eine, wir machen hauptsächlich Falträder halt, ne? Es gibt schon seit 10-12 Jahren und da sahen die Räder aber noch ganz anders aus. Und jetzt vor so ungefähr 3 Jahren kam ein neuer Investor mit ins Spiel und ein neuer CEO und Eigentümer und der hat dann alles nochmal neu erfunden für sich und hat das Fahrrad total umdesignt. Also er und einige von unseren Ingenieuren, die kamen alle von Toyota rüber. Und genau, und die haben jetzt das Ahuga Max kreiert. Und das Ahuga Max ist ein 20 Zoll faltbares Fahrrad. Und das Spezielle an dem Rad ist halt, dass wir am Oberrohr keinen Knick haben, wie viele andere Falträder. Und deshalb hast du ein sehr stabiles Fahrgefühl. Und es fährt sich eher wie so ein kleines Mountainbike oder ein BMX.
Mhm.
Und du bist sehr gut auf der Straße damit aufgehoben. Du hast dicke Reifen und hast eine Achtgangschaltung und genau, es ist.
Bleiben, bremsen, alles, was man so haben möchte bei so einem Ding, ne? Ja.
Genau, man ist solide halt. Also es ist, man fühlt sich nicht wie, als ob man auf einem Faltrad wäre.
Ja. Und ihr habt auch einen Elektroantrieb.
Ja, genau. Also wir haben die Elektro-Version und die analoge Version. Das
Ja.
Ahuga haben E-Max und A-Max. Und das Coole ist halt, dass wir denselben Rahmen benutzt haben. Also kann man es umrüsten. Also du kannst dir zum Beispiel ein analoges Fahrrad kaufen und dann in ein paar Jahren hast du irgendwie mit dem Knie Probleme oder sowas und dann
Ziemlich,
können wir
ja.
es auf in ein E-Bike umwandeln. Ich muss
Okay.
dazu sagen, bei dem Rennen in Afrika hatte ich natürlich das ohne Motor, ne? Das ist ganz wichtig dazu zu sagen.
Respekt, Respekt. Kommen wir wieder. Aber Ahuga, wir werden den Link unten in die Folgenbeschreibung reinhängen, wenn ihr euch die Bikes mal angucken wollt. Ich bin ehrlich gesagt über die Bikes zu dir gekommen und so haben wir uns kennengelernt. Aber lass uns mal über das Rennen sprechen. Warum dieses Rennen?
Naja, es gibt ja mehrere, ich meine, es gibt viele Rennen, die
Ja.
eigentlich in der ganzen Welt stattfinden, Silk Road und das Atlas Mountain Race und viele andere. Und dieses Race Around Rwanda hat sich ganz ehrlich gesagt, das war so ein bisschen ein Fehler von mir, weil ich habe das Wort Rennen nicht so erkannt. Ich mache viele so Bikepacking-Trips, weißt du, ich reise viel mit dem Fahrrad herum und dann campen wir, aber ganz lässig, wir machen nie so ein Rennen draus. Also,
Okay,
wenn da ein
keine
cooler Biergarten
Challenge,
ist, dann stoppen wir, weißt du,
ja.
und ich habe das halt, ja, ich habe natürlich so, ja, ich reise auch gerne, weißt du, und dann habe ich gesehen, natürlich Ruanda, Afrika hört sich spannend an
Ja.
und habe Bilder gesehen und habe im Vorjahr schon mal bei der Cycle World in Düsseldorf einen gesehen und der hatte so ein ganz vermatschtes Fahrrad, das stand da und ich so, krass, wo warst du denn damit? Und er so, ja, Ruanda, bla bla bla, ne? Und das hat mir schon mal so diesen Anticker gegeben und da habe ich das erste Mal von diesem Rennen gehört. Und dann kam das im nächsten Jahr, hat das ein Kumpel von mir angesprochen, dass er dabei mitmachen will und ob ich mich auch anmelden will. Und dann, genau, er hat mir so diesen Wurm ins Ohr gesetzt und dann, ja genau, so kam das eigentlich.
Cool. Dann nimm mich mal ganz kurz mit in die Situation. Du stehst also in Kigali am Flughafen. Es ist mitten in der Nacht, 4 Uhr morgens, und 150 Fahrer erwarten dich dort. Wie lief das da ab? Ich meine, das ist ja was anderes, als beim Marathon in Berlin teilzunehmen. Also war das super
Ja.
organisiert, Unterkunft, Transport? Erzähl mal.
Ja, also wir mussten das ja selber organisieren. Also habe ich letztendlich, ne, ich war der Fahrer und habe dann zum Chef gemeint, so, ja, und es wäre doch cool, wenn wir ein Video oder Fotos machen und das dann als Werbesache so benutzen, ne,
Ja.
marketingmäßig. Und dann habe ich aber dazu sagen müssen, habe ich zum Chef gesagt, so, aber wenn du von mir ein gutes Video erwartest oder Fotos oder sowas, dann müsste eine andere Person mitkommen, weil alleine kann ich das nicht. Wenn ich mich auf das Rennen konzentrieren muss, dann kann ich nicht noch mit der Kamera und mit einem Drohnen und was weiß ich alles rummachen. Also hat er dann das Mädel, das bei uns arbeitet, Alex, meine Kollegin, die für Marketing zuständig ist, die hat er dann mitgeschickt. Und dann ganz am Schluss hat sich rausgestellt, dass sie gar keinen Führerschein hat, also haben wir noch eine Person gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Frau hat einen Führerschein. Also durfte meine Frau, es wurde angestellt von der Firma als
Geil.
Assistentin sozusagen und ist dann mitgekommen.
Geil.
Also sind wir zu dritt nach Kigali gereist und haben dann uns ein Airbnb erstmal in der Stadt da geholt, weil dass wir so ein, zwei Tage da hatten bevor dem Rennen,
Ja.
weil wir mussten das Fahrrad ja auch wieder zusammenbauen. Das war ja in einer Kiste, kam das an. Und da waren dann halt auch die ganzen anderen Fahrer und so. Das wurde von einem Café, einem Fahrradcafé dort organisiert, das heißt Tugende. Und die organisieren dieses Rennen immer. Und da treffen sich dann alle. Also wir kommen abends, du kommst in Kigali an, setz dich erstmal in ein Taxi mit dem Fahrrad und dann haben wir uns ein Airbnb mit ein paar anderen geholt, die auch mitgefahren sind. Also ein Kollege aus Münster ist ja auch mitgefahren, auf seinem Gravelbike. Und dann haben wir uns mit denen erstmal eingehaust. Und dann ging es 2 Tage später um 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens los.
Ja.
Und da haben dann alle versammelt bei diesem Café und dann beep, hat es geläutet und los ging es. Also,
Und du
und
sagst,
natürlich haben alle geguckt, was hast denn du für ein Fahrrad, was ist denn das für ein Ding, weißt du? Und,
ja.
ja.
Und du sagst, du
Ja.
bist eher ein gechillter, so Tourenfahrer und campst dabei auch ganz gerne. Wie hast du denn umschalten können auf Wettkampfmodus? Oder hast du gesagt, ist egal, meine Erwartungen sind hier nicht großartig. Ich will nicht der Erste werden.
Genau. Ich bin eigentlich, weißt du, so Rennen fahren und so competitive ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ich will ja eigentlich Spaß dran haben und ich will die Landschaft genießen und ich will, will mich umgucken können und die Leute kennenlernen, das Essen essen, weißt du? Und wenn man bei so einem Rennen dabei ist, dann ist halt der Stressfaktor viel höher, weil du musst die ganze Zeit auf der Route auch bleiben. Und du hast dann so einen kleinen Tracker dabei, so ein kleines Gerät, was sie dir anhängen. Und da können sie sehen, dass du auch, in welchem Platz du bist. Ich war Nummer 33. Und dann sieht man halt, wo du auch auf der Strecke bist. Das heißt, und der war live. Also alle meine Kollegen, die hier auch zu Hause, konnten miteifern. Die konnten jeden Tag auf den Tracker gucken und sehen, ah, wo ist Nummer 33 und ah, aber was macht er jetzt und bla bla bla. Und die konnten das so richtig nachverfolgen. Also war das ganz witzig für die auch hier. Und
Aber
ja, genau. Also.
Darf ich kurz einstellen? Du sagtest in deinem Bericht, der auch auf deiner Seite, auch findet ihr den Link bei uns in den Shownotes, du hast gesagt, du hast dich diverse Male auch verfahren. Haben denn deine Kollegen dir dann Nachrichten geschickt und gesagt, sorry, da bist du falsch abgebogen oder wie lief das?
Ja, genau so war das auch, weil ich habe gleich am ersten Tag ist mein Navi ausgefallen. Das heißt, ich war die ganze Zeit ohne Navigation unterwegs. Alle anderen hatten so ein Garmin oder
Ja, genau.
ein Wahoo oder was auch immer. Und ich habe mir auch ein neues gekauft, bevor ich los bin. Also die Firma hat das gekauft. Und das Ding hat fehlgeschlagen, total.
Okay.
Und schon innerhalb der ersten 2 Stunden oder sowas, irgendwann kam so ein Truck neben mir hergefahren. Ich war gerade am Weg so einen Berg hoch. Und es war der Organisator. Und der hat gemeint, where the hell are you going? Everybody else, weißt du hast die Einfahrt verpasst, die auf der anderen. Ne? Und ich so, scheiße. Und dann hat es immer weniger funktioniert. Und irgendwann war ich einfach blind unterwegs eigentlich. Und bin dann nur von Dorf zu Dorf, habe immer wieder auf Google Maps gucken müssen.
Hey.
Oder wie gesagt, meine Kollegen haben mich dann auch aus, weil irgendwann rufen mich die Mädels an und sagen so, wo bist du? Du bist jetzt bei der Grenze von Uganda. Weißt du, du musst sofort umkehren und auf die Strecke, weil sobald ich von der Strecke ab bin für mehr als 2 Stunden, wirst du disqualifiziert. Und es war ein richtiges Problem, weil das ist mir immer wieder passiert. Und ich habe ultra viel Energie verschwendet, indem ich immer wieder, weil es waren nur Berge. Und ich bin dann immer wieder auf den falschen Vulkan hoch. Und dann sitze ich oben, und dann rufen sie mich an und sagen, du musst sofort wieder runter und auf den anderen hoch. Und das ist, ja, das war wirklich, was mich kaputt gemacht hat am Schluss.
Challenge
Also,
in der Challenge.
ja, total.
Erzähl mal ein bisschen was zum Streckenprofil. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das da aus?
Also es waren eigentlich, würde ich sagen, jetzt so 60, 70% so gravelmäßige Straßen, ne? Also
Ja.
Schotter und Matsch. Und dann ab und zu mal doch eine geteerte Straße. Also es war ein Mix und es war eigentlich ganz okay, bis du dann in den Bergen warst, wo es dann wirklich rumpelig wurde. Da waren so richtige Mountainbike-Strecken auch. Also es war alles. Und es war ultra hügelig. Du bist ja auf 18.000 Höhenmetern einfach nur hoch und runter gefahren. Und der größte Challenge ist eigentlich, dass Ruanda ist ja ein relativ kleines Land. Und es ist sehr dicht besiedelt. Also es sind überall Leute. In jedem Dorf, auf jeder Straße siehst du Leute. Und die sind auch alle ultra freundlich. Und sie winken dir alle zu. Dass alle sagen Hallo, ne? Aber sie sind auch ultra neugierig. Also du kannst nie stoppen und dein Wasser auffüllen oder dir was kaufen oder irgendwas oder eine Panne, ohne dass 10, 20 Leute um dich herumstehen und dich einfach angaffen. Und am Anfang ist das ganz lustig, dann quatschst du mit denen und so. Aber irgendwann ist es so, ey Leute, bitte, ich brauche ein bisschen Platz hier. Ich kann mich nie richtig ausruhen. Man konnte nie einfach
Ja.
zur Ruhe kommen und das richtig genießen, weil immer, immer Leute da waren und immer und dann tausende Kinder und das war richtig.
Denkt man gar nicht, ne? Man denkt so, dann
Ja.
fährst du irgendwie, keine Ahnung, durch irgendwelche bewaldeten Landschaften und hältst mal an und machst mal ein Päuschen, aber nee, kommen gleich 20 Leute an.
Ja, es war ganz schwer. Und
Krass.
weil es spricht sich dann so schnell rum, weißt du, die sagen immer Musungu, Musungu. Das ist das Wort für der weiße Mann sozusagen, ne? Und so, dann rufen die das, Musungu, Musungu, und dann kommen sie von überall her gelaufen. Erst sind nur 2 Leute da, dann sind plötzlich 10, dann sind 30. Und so war das die ganze Zeit. Also man wusste schon, wenn man wo rein, in ein Dorf reinfährt, man hat sich überlegt, so scheiße, stoppe ich jetzt, hol mir was zu trinken oder nee, ich power jetzt durch, weil ich habe keinen Bock auf diese. Du bist wie so ein Promi. Es ist ganz, und ich denke mir die ganze Zeit so, was, ich bin doch, es ist doch nicht so spannend. Also ich habe doch nichts. Ja, okay, ich habe
Für die
rote Haare
schon, für die
und ein
schon.
witziges kleines Fahrrad
Ja.
und natürlich, ja, es gab, das war das, die haben was zum Gucken alle und aber ja, es war schon sehr, sehr, sehr mental, es war auch sehr mental anstrengend, glaube
Glaube
ich.
ich, glaube ich. Wie hast du das denn überhaupt hingekriegt? Ich meine, Herausforderung A ist ein Rennen. Du musst in einer gewissen Zeit da sein. Also keine große Pausen erlaubt. Dann die Navigation irgendwie mega kompliziert. Und dann noch Musungu Musungu. Also gab es Momente, wo du gesagt hast, ey Jungs, lass sein, ich steig hier aus. Oder war der Druck, weil du auch beim CEO im Board bist oder selber auch so ein Champion bist, dass du sagst, das ziehe ich jetzt durch?
Ja, genau so war es eigentlich auch. Es war nämlich ziemlich viel Druck, weil du wolltest natürlich auch die Firma, die sich sponsert, die haben ja für alles bezahlt. Ja. Ich habe ja, da weil ich gefahren bin, auch noch mein Gehalt bekommen.
Und ja, dann haben sie mich hingebracht. Ich meine, du hast ja Überstunden gemacht bei Musungu.
Aber das ist mir nämlich erst später eingefallen, weil ich habe dann irgendwann ihn gefragt, also bevor ich abgereist bin, habe ich gemeint, so, ist ja eigentlich Arbeitszeit, dass ich dort bin. Ne? Also ich kriege ich mein Gehalt noch? Also ja, natürlich. Und ich so, ja, okay, cool. Und, aber deshalb, fair. Weißt du, ich wollte die nicht enttäuschen.
Ja.
Ich wollte nicht alle eigentlich enttäuschen und dann mich selbst auch. Ich habe ein bisschen Stolz, habe ich ja selber noch.
Klar.
Und es war ja so der Challenge. Und ich habe große Sprüche gemacht. So, klar, schaffe ich das, bla bla bla. Ne? Habe mir auch ziemlich viel vorgenommen. Und wollte das dann auf jeden Fall halt auch durchführen. Kommen so oder so. Und ich habe es relativ weit geschafft. Ne? Ich habe so um die 600 Kilometer geschafft. Und irgendwann ist mir einfach der Sprit ausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, so, weißt du, ich will ja auch noch Spaß dran haben. Und es war kein Spaß mehr, weil es war dann wirklich einfach nur eine Qual. Weil ich habe auch, das andere Problem war, ich konnte nie Essen finden. Und ich bin in ein Dorf rein, weißt du, und habe gesagt, ja, I'm hungry, I'm very hungry. Weißt du, habe immer auf dem Bauch so ein bisschen rumgetatscht. Und ne, versucht
die da nicht, oder wie?
Nee, die sprechen so ein belgisches, das ist Kira Rwanda, das ist so ein belgischer Mix irgendwie. Und da habe ich immer so, ja, ich habe Hunger. Und dann haben sie mich immer zu irgend so kleinen, das waren so, wie man sich so einen kleinen Kiosk irgendwie vorstellt, der in dem Dorf ist. Aber da gab es dann immer nur so Crackers oder irgendwie eine Cola. Ja, also es gab nie eine gescheite Mahlzeit. Also du hast dann voll Hunger. Irgendwann hast du deine Powerriegel auch durch und so. Und dann war das andere Problem, ich konnte auch nie einen Schlafplatz finden. Weil du kommst dann nachts wo an. Und ganz oft ist in diesen Dörfern volle Pulle Party. Also nicht Party, aber die kommen dann nachts alle raus. Du fährst in so ein Dorf rein, es ist voll beleuchtet. Die Frauen sitzen vor ihren Hütten mit Nähmaschinen und die Typen werkeln an ihren kleinen Motorrädern da rum und den Fahrrädern. Und die Kinder rennen überall rum. Es ist nachts, es ist so 11 Uhr nachts. Und denkst du, was ist denn hier los? Also das ganze Dorf ist da und du kommst dann so über den Hügel geschoben und dann rennen sie alle auf dich zu. Und also habe ich ganz oft, musste ich mir dann nachts, wenn ich dann endlich mal einen Platz gefunden habe, wo keiner war, habe ich mich dann einfach ins Gebüsch verschlagen und habe meine Hängematte in ein paar Bäume gehangen.
Ja.
Und habe dann im Dschungel gepennt.
Ja.
Musste ich ein paar Mal machen, so richtig inkognito, wo ich dann, ne, keine Taschenlampe, kein gar nichts, weil du willst nicht gesehen werden. Und es war jetzt auch nicht aus Angst, dass du ausgeraubt wirst, es war einfach nur, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich musste schlafen. Weißt du?
Und
das alleine hat schon so schwer gefallen.
Ja.
Und ab und zu mal bist du in einem Dorf oder in einer Stadt ein bisschen größer und dann waren da auch kleine Hotels. Also man, ja, es war so 50-50. Also
es gab nicht vom Veranstalter, wie man das so bei irgendwelchen großen Rallyes kennt, hier ist der Checkpoint, da kannst du dann auch pennen in einem Zelt und da hast du deine Ruhe.
Du bist ganz auf dich alleine gestellt. Die Checkpoints, bei den Checkpoints gab es dann doch immer eine Stelle, aber die meisten sind dann durch die Checkpoints durchgefahren und du checkst nur kurz rein und weiter geht's.
Ja.
Und ich habe dann auch einige Nachtfahrten gemacht, wo ich wirklich bis tief in die Nacht reingeradelt bin, so bis 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, bis dir einfach der Sprit ausgeht oder die Sonne aufkommt. Und war hart. Es war sehr hart.
Erzähl mal, ich meine, wir haben jetzt die Einwohner schon mitbekommen, aber es ist ja auch ein exotisches Land für uns Europäer. Ich spreche jetzt von Tieren. Nachts, wie war das? Also gab es da, keine Ahnung, Begegnungen mit irgendwelchen Elefanten auf der Straße beziehungsweise irgendwelche Riesenspinnen? Ich meine, wir haben ja alle so irgendwelche Fantasien im Kopf. Wie war das?
Ja, also Rwanda, ich glaube, es hat sogar was damit zu tun, weil es so dicht besiedelt ist.
Ja.
Es gibt relativ wenig, es gibt keine richtig gefährlichen Tiere. Es gibt Hippos. Der eine Typ hat einen Hippo.
Ja.
Ja, der eine Typ hat nachts ein Hippo gesehen, das so über den Weg ist. Ich hab ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Ich habe ein paar Affen gesehen und Vögel und sowas, aber es war relativ chillig. Die haben einen Nationalpark, da sind dann die großen Viecher drin.
Ja.
Wir sind ja nach dem Rennen dann noch auf Safari gegangen. Aber genau, während der Fahrt habe ich ehrlich gesagt von Tieren nicht sehr viel mitbekommen. Aber das wird wohl daran liegen, dass halt Menschen überall sind, ne?
Ja, ist meistens so domestiziert, alles verdrängt und vor allen Dingen auch leider dann aufgegessen,
Ja.
weil häufig ja auch nicht so viel.
Ja, genau. Und
Ja.
es war ein Ungeziefer auch nicht so. Also ich
Ja.
hatte kein Problem mit Moskitos oder Spinnen oder irgend
Gut.
sowas. Es war wirklich von der Sicht her relativ chillig, muss ich sagen.
Ja. Und jetzt erzähl mal, wie ist das ausgegangen? Wie ist das zu Ende gegangen, das ganze
Ja,
Abenteuer?
also ich glaube am vierten Tag oder sowas, irgendwann bin ich natürlich wieder den falschen Berg hoch. Und dann waren die Mädels, weil die Mädels durften mir nicht helfen. Die hatten so einen Jeep und sind mir dann haben immer versucht, mir hinterherzufahren. Und manchmal ging das halt nicht, weil die Straßen einfach so kaputt waren. Also haben sie mich dann immer wo gesehen und dann haben sie gesagt, hier musst du weiter oder da in 20 Kilometern kommt da ein Hotel, da kannst du pennen, irgendwie so, ne? Und dann bin ich an diesem Tag den Hügel, habe ich mich richtig hochgeplagt, diesen Berg. Hügel, sage ich, ist ein Berg war
Ja,
es.
klingt,
Und
ja.
dann stehen die oben, die waren schon oben, haben ein Video gemacht, ne, wie ich so ankomme. Und dann meint Alex zu mir, hey, du bist auf dem falschen Berg, du musst umdrehen. Das ist der andere, der da drüben, dieser Vulkan. Ich so, ey, Scheiße, willst du mich verarschen? Und das war wirklich so eins der letzten Mal, wo ich wirklich so, ich habe keinen Bock mehr, weißt du. Und dann bin ich einfach umgedreht, bin das mit dem Fahrrad runtergehetzt, diesen Berg, so volle Pulle und wollte so eine kleine Abkürzung durch so ein Gebüsch oder so ein Gestrüpp oder so eine Wiese, was auch immer. Und da bin ich über einen Stein gefahren und hatte plötzlich einen Platten. Und dann schmeiße ich das Fahrrad hin, will es reparieren. Natürlich stehen schon drei, vier Leute da, gucken mir zu. Ich so, hi. Und ich bin am Rumkramen, mein Werkzeug rausholen und so. Und ich knie mich hin. Und dann rieche ich sowas und ich so, was ist das? Und dann habe ich mich volle Pulle mit dem nackten Bein in so einen fetten Haufen. Also ich glaube,
Nein.
es war entweder, ich weiß nicht, ob es ein Hundehaufen oder Menschen, es war ein großer Kackhaufen. Habe ich mich volle Pulle reingekniet. Es war überall auf meinem Bein, auf meinen Schuhen, am Fahrrad. Und ich so, ey, kann denn noch passieren? Weißt du, und ich drehe mich um, da stehen dann noch, das sind so, und dann hat sich die Menschenmenge schon wieder vermehrt. Dann stehen dann plötzlich sechs, sieben Leute und gucken mir alle, und alle gucken einfach. Und flüstern sich so einander zu, weißt du, und ich so. Und dann kamen die Mädels vorgefahren, und dann habe ich so zu Alex gemeint, so, weißt du was, ich habe ehrlich gesagt ich habe keinen Bock mehr, es macht keinen Spaß mehr.
Ja.
Ich will nicht mehr. Und dann mussten wir den Chef anrufen und ihm das, also erst musste ich den Organisator anrufen und dem sagen, hey, ich will Scratch, also wenn du Scratch, das heißt, du steigst aus,
Ja.
dann bist du offiziell aus dem Rennen raus, ne?
Ja.
Und dann habe ich den anrufen müssen und dem das erklären müssen, okay, ja. Und dann musste ich halt meinen Chef auch anrufen, um dem das erklären. Aber habe ich halt gemeint, ja, aber ich habe gemeint, wir fahren ja noch weiter. Also es ist noch nicht fertig. Das Rennen ist zwar fertig,
Ja.
die Competition ist vorbei, aber jetzt kann ich wenigstens die beschissenen Teile kann ich mich ins Auto setzen und dann lassen die mich wo raus und dann fahre ich weiter, weißt du? Und so haben wir es dann die letzten 3 Tage gemacht, wo wir dann auf den Berg, weil da kam noch eine ganze Section mit Dschungel und alles mögliche, richtig krasse Landschaft und da waren dann auch Viecher, da waren dann Gorillas und Schimpansen und alles, also ein richtiger Tarzan-Dschungel.
Ja.
Genau, und da bin ich dann auch noch durch, da war dieser Matsch, dieser Peanut Butter Mud, also richtig dicker, dicker Matsch, der sich total in das alles reinfrisst und kommst kaum voran. Und genau, das habe ich dann auch noch gemacht, aber da war dann irgendwie der Druck weg von dass ich jetzt auf der Strecke bleiben muss und dass ich ja, weißt du so,
Außerhalb der Konkurrenz bist du eigentlich die Strecke dann noch zu Ende gefahren.
genau, und ich
So.
durfte ein bisschen, und die Mädels durften mir halt helfen und das
Ja.
hat dann auch wieder ein bisschen positive Dings reingebracht, weißt
Ja.
du, und dann hat es wieder
Ja,
Spaß
vor allen Dingen
gemacht.
ohne GPS ist ja eine Katastrophe. Das ist ja total ärgerlich. Und was sagt der Hersteller
Ja,
des
das war.
GPS-Geräts? Die so, sorry.
Ja, das war, also, und das Witzige war, ich benutze eigentlich nie, ich habe schon sehr viele Langstrecken-Fahrradtouren gemacht und ich habe noch nie vorher ein GPS benutzt. Ich verlasse mich eigentlich immer ich habe eine Karte dabei oder auf die Schilder oder ich fahre von Stadt zu Stadt irgendwie so. Und das war das erste Mal, wo ich mir sowas, da hast du es halt gebraucht
Ja,
und da hat es
dann
direkt
funktioniert es
fehlgeschlagen.
nicht. Oh Mann, oh Mann.
Kann auch gut sein, dass ich mich dumm angestellt habe. Das könnte auch der sein, dass ich technologisch blöd bin, aber ja,
Glaube ich
keine
nicht. Ich
Ahnung.
glaube, auf jeden Fall hast du gebissen, du hast es versucht und du bist auf dieses Abenteuer eingegangen. Das ist ja schon allen Respekt wert, weil ich könnte mir das nicht vorstellen. Also von daher, mein
Ja,
Respekt
danke,
hast du.
nee. Ja,
Was
danke,
ist denn so
danke.
dein Takeaway? Also wo beginnt denn für dich so, also was hat das was mit dir gemacht, diese Reise?
Ja, also erstens, ich muss dazu sagen, dass unser kleines Fahrrad, wir haben das ja, ich habe das ja richtig einmal durch die Hölle
Ja.
geschleppt, das Ding. Also auf richtig harten Untergrund und also auf Strecken, wo eigentlich so ein kleines Fahrrad nichts zu suchen hat. Und es ist wirklich nichts kaputt gegangen. Also wir waren alle total überrascht, dass das Fahrrad so gut mitgehalten hat, obwohl es gar nicht auf solche Strecken gehört. Weißt du, mit so kleinen Rädern hast du eigentlich auf so Bergen gar nichts zu suchen,
Ja.
weil du kommst nicht so gut die Hügel hoch wie die großen.
Halt
Und es ist
anders,
halt ein
ne?
bisschen
Ja,
schwerer,
ja.
ja, und genau, aber und du vergeudest halt mehr Energie
Ja.
beim Pedalieren. Weißt du, und so ein Typ, der auf so einem Carbon-Gravel-Bike ist, der, die sind ja, ich war ja der allerletzte, weißt du, die Nummer 33 war ganz, ganz hinten, alle anderen, und deshalb war ich auch die ganze Zeit alleine. Alle anderen waren in so einer Gruppe
Ja,
unterwegs und ich
ja.
war immer nur alleine.
Ja.
Und das hat halt auch ein bisschen, die Moral ist halt ein
Ja,
bisschen flöten
total.
gegangen.
Ja. Und deine
Und,
Jungs sind vorgefahren, die aus
ja,
Münster.
klar,
Ja.
die waren dann alle schon 2 Tage vorher fertig, bevor ich überhaupt
Alter,
da
zwei
ankam.
Tage.
Ja, manche Typ, der eine Typ hat das in 56 Stunden geschafft. Der hat nicht mal geschlafen. Der ist einfach durch. 1000 Kilometer. Also, ist schon ein
Ja,
bisschen
ein
übertrieben.
bisschen
Weil
crazy.
da brauche ich auch nicht nach Afrika fahren, wenn ich die Nacht durchfahre und dann
Nee.
total kaputt bin. Da kann ich dann auch im Schwarzwald fahren oder so. Weißt du, dann ist es auch egal. Aber,
Ja.
nee, aber es hat auf jeden Fall, und dann kamen wir an und dann haben alle groß gefeiert, ne? Das war dann doch schon ein Erfolgserlebnis, würde ich mal
Ja.
sagen. Und es war auf jeden Fall für mich, es hat mir so ein bisschen Bragging Rights, finde ich, gegeben. Weißt du, ja, jetzt kann ich, immer wenn ich einen treffe, der sagt so, ja, ich habe auch Race Around Run gemacht. Und ich so, ach ja, ich habe es auch gemacht. Auf dem Faltrad.
Ups. Genau, da ist noch mal einer drauf, ne?
Genau, und ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Abenteuer. Und was ich jetzt auch immer wieder, ich spreche das auch immer wieder an, und wir zeigen ja unseren Film auch bei Filmfestivals, und der wird immer vorgeführt, und wir haben immer sehr gute Resonanz. Und
Ja.
ich glaube, für die Firma war das halt auch eine
Total.
Top-Sache,
Ja.
weil wenn man sagen kann, mit dem kleinen Rad haben wir sowas gemacht, das erweckt so die Abenteuerlust den Leuten, glaube ich. Und die denken sich, ach, ich kann ja doch so ein kleines Ding auf meine lange Tour mitnehmen. Oder weißt
Absolut.
du, ja,
Ja,
wir haben. Ja.
viele haben da vielleicht noch Berührungsängste, aber ich meine, auch vor allen Dingen, es ist ja nicht so ein auf Outdoor ausgelegtes, sondern das ist ja ein Fahrrad mit der Schaltung, mit den Scheibenbremsen, wo man eigentlich denken würde, wenn da dieser zum ersten Mal gehört Peanut Butter Matt, also dieser Erdnussbutter Matsch, da denkt man ja, das Ding ist gleich hin. Aber es ist ja echt cool, dass das funktioniert hat. Echt
Ja,
beeindruckend.
es hat
Ja.
auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe nämlich vor der Reise einige Firmen angeschrieben, also so Komponenten von verschiedenen Fahrradkomponenten, die mir gefallen haben. Ich habe die angeschrieben einfach und habe gesagt, hey, wir planen diese Reise zu machen. Ich verarbeite für Ahuga, bla bla bla. Wollt ihr uns nicht irgendwie unterstützen oder was? Da kann ich bräuchte von diese Sattelstütze oder so ein Licht oder sowas. Und dann hab so 5, 6 Firmen gefunden, die haben uns geholfen.
Ja.
Die haben uns richtig unterstützt und haben uns ihre richtig teuren, guten Sachen zugeschickt.
Ja.
Und die haben wir dann ans Fahrrad montiert. Also mein Fahrrad war schon sehr gut ausgestattet.
Ja. Also
Und
upgegradet zum
ja,
Standardbike von
genau.
Ahuga.
Aber
Ja.
das zeigt dann auch, dass unser Fahrrad, dass dieses Ahuga, die meisten Leute kaufen es und denken sich, ah, das ist halt jetzt so, wie es ist. Aber man kann es auch noch ergänzen. Man kann seinen eigenen Sattel drauf machen oder
Ja.
man kann einen anderen Lenker oder andere Reifen, wie man will. Man kann es ja selber eigentlich gestalten.
Ja.
Und das hat, ja. Genau, das hat auch sehr gut funktioniert,
Okay,
muss
dann
ich
gibt es
sagen.
jetzt also auch eine Ruanda-Edition von dem
Die
Ahuga.
sollte es geben, ja.
So, gut, schön. Stuart, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dabei warst und uns an
Ja,
dieser
klar, ich
Geschichte hast
hoffe.
teilhaben lassen. Wir werden die Links zu dir und zu deiner Website und ich hoffe, man findet die Termine auch, wenn du irgendwo die Filme vorführst. Das findet man das auf deiner Website oder wo muss man da gucken?
Das finden wir auf der Webseite von Ahuga.
Ah, okay, gut.
Da ist dann ein Link zu der ganzen Ruanda-Geschichte. Da steht auch alles dabei, die ganzen Details, und da ist ein Link zum Film und genau,
Awesome.
was wir so in der Zukunft machen. Oder auf Instagram kannst du das auch finden. Und genau, also ja, freut mich, dass ich dabei sein durfte und dass ich meine Geschichte ein bisschen erzählen
Ja,
konnte.
super spannend, super spannend. Dann ja, weiterhin viel Erfolg mit Ahuga und auf der nächsten Reise. Vielleicht können wir dann ja mal quatschen, was da passiert ist und dann, keine Ahnung, funktioniert das GPS hoffentlich.
Ja, also kurz dazu, wir hatten ja noch einen anderen Kollegen, der hat dann nach mir, ist der ist gerade wiedergekommen, der ist vom Nordkap bis nach Brüssel gefahren mit dem Fahrrad. Das waren 4000 Kilometer. Und es war halt kein Rennen, der konnte sich Zeit nehmen. Aber, und der ist halt auch, ich meine, der ist durch ganz Norwegen, ganz UK, volle Pulle und auf dem Boot auch. Ne? Er hat gezeigt, dass das Fahrrad auch tauglich ist, auf ein Boot mitzunehmen. Der ist dann auf so einem Floß am Fluss für 3 Tage mit dem Fahrrad zusammengeklappt gereist. Also der hat das auch schon richtig heftig zum Einsatz gebracht, das Ding. Ja, und wir sind immer wieder auf der Suche nach anderen solchen Abenteuern. Also wenn jemand Lust oder Laune hat und eine gute Idee hat, dann können die Ahuga anschreiben und das vorschlagen.
Melden sich am besten direkt bei dir, wenn es dich nicht. Wir werden ja deine Adresse bzw. deine Website verlinken, da könnt ihr euch dann direkt an Stuart wenden. Oder ihr auf meldet Fall, euch bei uns und wir leiten das weiter. Ich glaube, da kommt was. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, super. Ja. Hast du denn schon was geplant für die Zukunft?
Ach, ich erstmal mit dem Ahuga keine langen Strecken. Ich fahre ja eigentlich, ich bin jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs, also mit dem Ahuga geschäftlich. Und ich glaube, für die nächste lange Tour nehme ich mir lieber doch wieder mein Gravelbike.
Okay, das erzählen wir nicht weiter. Super, Stuart. Ja. Danke dir für deine Zeit, für die schöne Geschichte. Und ja, bis ganz bald hoffentlich. Mach's gut.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Henning.
Okay, ciao.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
So, was ich an der Geschichte eigentlich am schönsten finde, ist, dass es nicht so eine Hero-Story ist, ich mache das, ich fahre dahin und ich ziehe das Ding durch.
Rocky, ne?
Dadurch, dass dass sein Navi ausgefallen ist und dass er sich da trotzdem durchgekämpft hat und auch diese kulturellen Erlebnisse, die er da gehabt hat, finde ich großartig. Und ja, es ist, um nochmal auf deine Frage vor dem Interview zurückzukommen, natürlich eine günstigere Art zu reisen mit dem Fahrrad. Er selber ist ja auch ein totaler Fahrrad Enthusiast. Aber ey, Chapeau. Ich finde es großartig und ich glaube, ich könnte das nicht, aber ich kenne da jemanden, Achtung, jetzt kommt eine Überleitung, der vielleicht auch sowas plant. Oder
nicht
mal
Ruanda,
sowas.
Nee.
Bottrop vielleicht.
Ja, aber ich hatte ja auch in der letzten Woche schon gesagt,
Wendland,
dass Zelten geil ist und ich habe Bock auf Zelten und ich keinen Camper gerade vor der Tür habe, so, und das ist ein bisschen blöd, immer mit einem Metronom mit einem Zelt auf dem Rücken zu fahren. Und ich finde es ganz schön, tatsächlich irgendwie auch diese Idee, die eigene Region oder was auch immer zu erkunden. Ich hatte im letzten Jahr, erinnert euch vielleicht, da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, so, was würden wir gerne mal machen? Und da habe ich gesagt, so, ich würde gerne mal mit dem Fahrrad die Elbe runterfahren. Also, was weiß ich, entweder von Cuxhaven runter nach Dresden oder vielleicht von Hamburg oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Elbe entlang zu fahren, 1200 Kilometer oder was auch immer. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und tatsächlich, vielleicht ist es jetzt in meinem Plan so, dass ich die Elbe runterfahre in diesem Jahr. Oder eine andere schöne Idee, einfach mal von Lüneburg nach Dänemark hochfahren. Das ist irgendwie jetzt gerade bei mir ganz doll im Kopf. Ich fahre so ganz neue Idee, Richtung Kolding und dann von Kolding Richtung Fyn. Das ist diese Mittelinsel zwischen Jütland und da, wo auch Kopenhagen drauf ist. Und dann über Fehmarn zurück oder. Das heißt, ich plane gerade eine Tour mit Fahrrad, mit geilem Equipment. Ich habe keinen Bock auf diese. Woran denkt ihr, wenn ihr an Bikecamping denkt? An einen Satz Unterhosen separat, irgendwie Funktionswäsche und irgendwie diese Radlerhosen und irgendwie diese Klick-Klack-Schuhe. Und dann, das bin ich nicht.
Klick-Klack, merkst du, er ist voll der Profi. Klick-Klack-Schuhe.
Kennt ihr doch auch, wenn ihr dann irgendwo seid und die Leute gehen ins Café und dann hörst du auf dem Boden immer Klick-Klack, 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 weil die diese Fahrradschuhe tragen.
Logisch. Ich sehe dich auch in so einer herrlichen
Radlerhose. Never ever.
Schön Haut zu klein.
Ja, genau. Und meine Kimme kommt da irgendwie bis zum Nacken. Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist irgendwie, ich möchte schön bequem unterwegs sein. Ich finde das total geil, auch so ein bisschen gediegen zu sein. Also meine Idee ist irgendwie, mir ein Lastenfahrrad oder ein Cargorad zu besorgen, was so ein bisschen mit E-Motor läuft, wo ich dann irgendwie vielleicht irgendwie ein schönes Zelt mitnehme, ein bisschen Klamotte.
Und nur bergab.
Idealerweise nur bergab oder einen starken Motor da im Rücken habe oder sowas. Auf jeden Fall so, dass ich dann einfach so ein bisschen komfortabel reisen kann einfach so. Und dann vielleicht noch ein bisschen für Stromversorgung muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht ein kleines Solarpanel dabei oder weiß ich noch nicht genau. Bin ich nämlich gerade dabei zu machen. Und das macht so einen Spaß. Das heißt, ich habe von Tuten und Blasen, ich kann Fahrrad fahren, das habe ich mit 4 gelernt, aber sonst weiß ich nix. Und das ist so geil,
mal
sich jetzt irgendwie alles so reinzufuchsen. irgendwie so, was brauchst du für so eine Tour? Wie viel Wasser verbraucht man irgendwie? Wie ist es mit Strom aufladen? Was musst du irgendwie für ein Zelt berücksichtigen? Es macht so einen Spaß, so eine Tour zu planen. Ich finde das gerade so geil. Es ist irgendwie, ja, und ich gucke mal so, welche Zelte gibt es, welche Räder gibt es und schreibe die Leute mal ein bisschen an und unterhalte mich mit denen über die Tour. Die meisten finden das völlig gaga, aber geil, so was ich da so vorhabe. Das ist super. Macht gerade einen Riesenspaß.
Das Schöne ist ja, Gerd, du kommst aus der Nummer jetzt nicht mehr raus.
Ich komme dann mit nicht raus.
Aber weil wir haben ja schon oft über so flotte Ideen, keine Ahnung, mit dem Finger auf der Landkarte. Aber nee, das Ding ist jetzt, ja, du bist mittendrin. Weißt du denn schon wann?
Ja, entweder, und die einzige Variable ist jetzt irgendwie vom Timing her, entweder jetzt im Mai noch, Ende Mai, Anfang Juni, so vor der Saison oder nach der Saison, also eher so Richtung September. Also diese beiden Dinger will. Ich will nicht in der richtigen Sommerhitze fahren, sondern ich möchte so ein bisschen drumherum fahren und auch nicht, wenn die Plätze zu voll sind. Also das ist also idealerweise außerhalb der Ferien. Das ist so meine Vorstellung, weil ich möchte auch nicht so ein Schauobjekt werden, wenn ich Idiot aus Norddeutschland da irgendwie völlig verschwitzt und irgendwie dumm da bin, in so eine Kindergartengruppe da mit ihren weißen Wohnmobilen da lande und ich baue mein Zelt da irgendwie dazwischendurch auf und bin völlig am Hecheln und mach mir eine Dose Ravioli auf. Also ich stelle mir das gerade so vor. Das wäre super. Ich habe so einen Bock. Auf jeden Fall werde ich darüber berichten. Ich werde über die ganzen Zwischenschritte berichten. Ich werde erzählen, so was bin ich gerade, mit welchem Fahrrad fahre ich, was für ein Zelt nehme ich mit welche Route plane ich? Und ich werde währenddessen davon berichten. Hier, guck mal, ein blödes Instagram-Bild, so wie ich da irgendwie mit rotem Gesicht pickeln irgendwie vor der Hitze oder sowas da stehe. Ich bin hier an der Fähre. All das, ihr seid mitten dabei. Ich gönne euch diese Lacher, die ihr dann dafür bekommt.
Okay.
Ich
weiß gar nicht, ob wir Mitleid haben oder ob wir lachen. Nein, ich finde es ein schöner Plan. Ist cool. Finde ich toll.
Ist total geil.
Glückwunsch. Also, geile Idee.
Wir machen es auch folgendermaßen. Wir lassen auch jegliche Hinweise komplett behalten wir für uns. Ja, und Gerd, du erzählst einfach nur, was du vorhast, und wir sagen immer Daumen hoch, wenn du sagst, hey,
ich will, und hinter dem Rücken
hoch. Ich finde ein Lastenrad total toll. Ja, Gerd, super. Nee, ist auch toll. Mach mal.
Klicker, Klacker und Lastenrad.
Ey, ich hatte noch andere Sachen überlegt, Reinhard. Ich hatte gedacht, so diese Elektroroller. Ich hatte überlegt, irgendwie so, so ein BMX-Rad oder irgend so ein Scheiß. Also irgendwie, weil ich finde es so bescheuert. Einfach, ich hol mir ein Rennrad oder ein Mountainbike und mach irgendwas. Das macht doch jeder. Ich will nicht das, was jeder macht. Da habe ich keinen Bock drauf.
Wir können ja auch mal ein Dreirad raussuchen.
Auch geil. Catcar ist da musst du einen mit Elektroantrieb haben, damit ich dann noch einen kleinen Anhänger mitschleppen kann, damit ich das Zelt, also Catcar hat zu wenig Stellfläche, sage ich mal.
Herrlich. Ja, das wird doch spannend. Okay, da haben wir ja eine, wie sagt man so schön, eine kleine Serie, die wir verfolgen können. Also von der Planung bis zum Scheitern. Habe ich Scheitern? Nein, bis zum Erfolg. Bis zum Ankunft. Genau, bis zum Ankunft. Genau.
Keiner glaubt.
Cool, freut mich. Du wirst von uns nur Daumen hoch kriegen.
Aber
nur.
Ja. Aber weißt du, ich hab ein bisschen Angst, so ein bisschen was Fressen betrifft, was Trinken betrifft und auch was Kaffee betrifft, weil ich liebe das. Also irgendwie, muss ich mal gucken, wie ich meine Versorgung noch klar kriege. So, mal gucken.
Ach, da gibt's garantiert irgendwelche Energy, so Camelback hinten drauf mit irgendwelchen Elektrolyten und dann los. Ja.
Aber, wir werden also, Henning und ich werden uns auch absprechen, also wenn das Handy klingelt und da ist Gerd irgendwie im Display, wir gehen nicht ran.
Kann oder ich dich zurückrufen?
Genau, Kurznachrichten, kündige mich ab.
Ruf ihn nicht an, ich ruf dich an. Ja, ja, schon klar.
Er wird bei unserer Netzabdeckung gar keinen Empfang haben. Der wird ja die ganze Zeit im schwarzen Loch fahren. Außer er hängt sich hinten auf seinen Anhänger an das Catcar noch so ein Starlink. Das kann also, ich mir auch vorstellen bei dir.
Nachdem ich im letzten Jahr ja 5 oder 6, keine Ahnung, Festivals gemacht habe, das war ja mein Plan im letzten Jahr. Und diesmal diese Fahrradtour. Also ich mal gucken, was es nächstes Jahr wird. Aber dieses Jahr kommt erstmal Fahrradfahren.
Ja, es ist schon kurz vor Beast Games.
Du hast unsere volle Solidarität und unseren total. Support.
Ja. Und ja. Wir sind voll hinter dir. Und wir werden Streckenposten aufbauen.
Okay, ich probiere das aber nochmal mit meinem Übergang. Sag mal, und wie ist es mit Kaffee unterwegs?
Wir sind ja Kaffeeliebhaber. Es ist ja so, es ist ja mal lustig, wenn einer von uns bei dem anderen zu Gast ist, ob ich bei Wuppi oder bei dir, Gerd, dann ist es ja fast so wie so aus dem Film Pulp Fiction. Guter Kaffee. Das ist echt immer so der Joke. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, in der Vorbereitung der, ich muss das nochmal erwähnen, unserer achten Season im siebten Jahr, einfach mal wieder ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Genau, haben wir einen Applaus irgendwo aus der Retorte? Ja, sauber. 7 Jahre Camperman, wer glaubt's denn? Und ich bin auf ein Produkt gekommen, was aus der Schweiz kommt und auch in der Switzerland gemacht wird, nämlich eine Firma, die sich No Normal nennt, die einen Outdoor-Coffee macht, Swiss Made. Und das Lustige an diesem Kaffee ist, der
Henning,
ist
Entschuldige. Verpackung, geil. Schwarz, weiß, meine Farben, super Farben, okay. Aber
nee, das ist nicht weiß, das ist grau, Gerd. Die geht nicht. Du kannst nur die schwarze Tür mitnehmen.
Design ist geil. Nein. Entschuldigung, aber
ja,
wusste
das ist
ich
sehr
nicht.
Reduziert.
Sehr geiles Design.
Ja, zwei, so ganz reduziert, auch was die Zutaten angeht, konzentrierter Kaffee, also eine konzentrierte Kaffeepaste ist es. Ich habe jetzt hier von denen netterweise zwei Sample-Tuben geschickt bekommen, die für den amerikanischen Markt sind, darum steht das da alles auf Englisch drauf, aber hier ist halt 70% Kaffeeextrakt drin, dann ist da noch ein bisschen Microground-Coffee, 7% Wasser und natürlicher Thickener, also Dickmittel Arabic-Gum, also 100% Arabica aus Kolumbien kommt das. Hier steht dann auch drauf, wie der Servierhinweis ist. Der Servierhinweis heißt hier, du sagst, du machst 30 Gramm von einer 100 Gramm Tube, die dann so aussieht. Wir machen das jetzt hier mal ganz live. Hier mal ein bisschen ASMR. Genau, hier ist die Tube. Und unten das Ding. Und hier, so sieht die aus. Auch ganz basic.
Super, wie eine Zahnpasta.
Ganz klassisch so, wie sieht eigentlich aus wie die Oldschool Uhu-Tuben. Genau, und dann drehst du, hier an der Seite hast du dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen die Menge, die du da.
Warte mal, ganz kurz,
Henning. Ich mach die jetzt mal auf.
Ja, bevor du weitermachst, das ist das erste Mal, dass du sie in der Hand hast. Und das ist tatsächlich etwas, was wir hier gerade machen, das haben wir noch nie gemacht. Den Test, während wir hier sprechen. Und ich kann sagen, bevor du es probierst, Henning, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form irgendwas mit Kaffeegenuss zu tun hat, irgendeinen Kaffee aus der Tube zu essen oder zu trinken.
Ich sag mal so, hier in dieser Tube, und die haben eben zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante Classic Black, die werde ich jetzt probieren, und es gibt die Version Sweet Black. Und Sweet Black, hört man ja schon, ist ein bisschen gesüßt. Sie sagen, du kriegst 30 Cups, also 30 Tassen aus der konzentrierten Classic Black, und die gesüßte Version hat halt nur 20 Tassen. Und bei einem Verkaufspreis von 16,95 Euro kommt man dann bei der Classic Black auf 50 Cent pro Tasse. Und bei der weißen Version, bei der gesüßten Version, 80 Cent pro Tasse. Finde ich okay. Und der Vorteil ist eben auch, du hast kein, du wirst ja bestimmt mit Handmühle reisen, auch wenn du dann deine Klicker-Klacker dafür nicht mitnehmen kannst, das ist schon klar. Aber ich dachte, das probieren wir mal aus. So, ich mache das jetzt hier mal auf. Ich, da in dem Deckel hier gibt's ja immer diesen kleinen Nippel. Ich drücke da jetzt rein.
Wie du sagst.
Und es dreht sich und ich gucke rein. Es ist ein Kaffeegeruch, angenehm. Ich mache jetzt hier mal.
Wir machen hier ein Tasting, das ist ja so.
Hier mal 30 Gramm. So, guck mal hier, da kommt das ziemlich ölig, ziemlich leicht. Man muss gar nicht doll drücken. Das kommt jetzt diese kleine.
Was ihr nicht seht, Henning drückt gerade auf einen Teelöffel so ein. Sieht tatsächlich aus wie so eine Zahnpaste, die er auf seinen Teelöffel packt.
Schmeckt sehr konzentriert, also riecht sehr konzentriert. So, jetzt habe ich natürlich mal was vorbereitet.
Geil, er hat jetzt eine Stanley-Thermoskanne.
Jetzt hier simultan wird erklärt, das ist ja die Audio-Deskription.
Wir machen ja kein Video hier, wir haben Leute, die hören während der Fahrt. Ne? Das heißt, also, heißes Wasser. So. Wie viel Grad hat denn dein Wasser?
70. So, und jetzt packe ich da, ich hoffe, das ist genug, 30 Gramm, ist glaube ich ein bisschen wenig. Mach da jetzt mal hier dieses Kaffeekonzentrat, No Normal Outdoor Coffee Classic.
Du hast doch da an der Seite eine Skalierung. Kann man das irgendwie gut dosieren? Geht das gut?
Das sieht schick aus. Nee, das kannst du vergessen. Das, hier steht, das ist auch eher lustig gemacht. Da steht denn Full House, Going Strong, Running Low und Feeling Tired. Also das ist eher so ein Gag. So, jetzt halte ich mal diesen Löffel hier rein. Oh, das ist sehr heiß. Einfach nur ins heiße Wasser und probiere das mal aufzulösen. Und wie wir sehen, es wird jetzt erstmal so eine Teefarbe. Es wird dunkler. Und es wird zu einem Kaffee. Geht
relativ schnell.
Geht schnell und sieht auch.
Jetzt kriegt es auch eine Kaffeefarbe.
Ne? Ja. So. Und der ist jetzt nicht gesüßt ohne Milch. Alles 100% vegan. Made in Switzerland. 100% Arabica.
Und riecht?
Riecht wie Kaffee. Ja. Ja.
Nicht verbrennen.
Ja. Also ich würde sagen, Rosi, findest du auch gut? Ne, Pause jetzt da, es ist nicht so schlimm. schmeckt gut, ist jetzt noch sehr heiß. Ich werde
besser als löslich.
Bisschen weiter. Doch, schmeckt ein bisschen wie so ein löslicher, ja, wie so ein
Instant.
Instant, sowas, so Nescafé. Aber schmeckt gut. Nein, wirklich, schmeckt gut. Also würde ich, wenn ich eben mit dem Rucksack unterwegs bin und durch die Berge gehe, oder mit einem Fahrrad mit Klicker-Klacker-Schuhen durch Deutschland, dann würde ich mir so eine Tuba einpacken. Dann
echt jetzt, also statt löslich, weil so diese Black, die wir da auch schon irgendwie hatten mal, die waren, sind ja auch diese kleinen Beutel. Ist es vergleichbar vom Geschmack her?
Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, weil ich diesen, also die Black-Coffees habe ich lange nicht probiert, aber
mich würde mal interessieren, ob der auch mit kaltem Wasser genauso löslich ist.
Geht auch. Hm? Steht hier drauf.
Dauert wahrscheinlich länger, wenn wir ihn auflösen. Ne?
Kannst du auch also Cold Brew machen und die empfehlen hier eben mit Wasser mixen und 5 Sekunden umrühren und es sind ein halber Teelöffel. Und das war ja ein halber Teelöffel. Ja, also circa 3,5 Unzen und dann ein großer ist dann im Grunde genommen ein halber Löffel und eben kein Teelöffel.
Geil.
Nee, und 1,5 Teaspoon.
Ich stelle mir das auch geil vor, so es gibt ja auch so diese noch ein bisschen flüssigeren Konzentrate oder sowas. Ich kann mir das auch so gut für, hört sich jetzt blöd an, aber für Backen oder für Cocktails oder für was auch immer so auch vorstellen, dass man so eine Tube dabei hat. Ne? Es gibt ja so was ich, ein Espresso Martini oder was weiß ich nicht alles. Kann ich mir auch gut vorstellen dafür.
Ja, klar. Also das geht bestimmt auch. Also ich finde, das ist einfach eine feine Idee, habe ich so noch nicht gesehen. Es ist
Astronautennahrung als Kaffee oder sowas. Das ist ja
sowas,
cool.
Genau.
Also bei mir hat sich das gerade ganz schnell, ist es gekippt von einem irgendwie so Marketing-Gag zu einem echten, klein Platz. Lösung so.
Total.
Gereift.
Outdoor, also, ne?
Unterwegs. Der so schmeckt, genau.
Hier, das ist
und wenn der so schmeckt, wie du sagst, und das sieht ja echt aus.
Super, also, du geiles siehst, Design.
Du siehst wirklich, ja, finde ich auch, cooles Design. Und eben, ich mag ja überhaupt keinen Instant-Kaffee. Da sage ich mir, dann lasse ich es lieber ganz sein.
Preis ist sportlich, finde ich. Preis ist sportlich, 16 Euro für so eine Tube. Aber als Geschenk finde ich das geil. Also wenn du bist irgendwie so eine Einladung bei so einem Camper oder sowas und hast so ein geiles Geschenk, was du mitbringen kannst. Dafür finde ich es geil.
Was ich sag mal so, du bezahlst natürlich auch den, und das finde ich schön, den komplett nachhaltigen Ansatz, weil es halt im recycelten Aluminium, in einer recycelten Aluminiumtube steht hier auch drauf. Das Papier hier, die Umverpackung ist auch, Inhalt ist vegan, recyclable Packaging. Also es ist alles wirklich auch versucht im Einklang der Natur zu produzieren. Und
geile Idee.
Ich finde das cool, ja. Genau, ja. Der Weiße hier kommt aus Kolumbien und der andere hier kommt auch aus Kolumbien und Arabica 100%, genau. Genau, wer es süß mag, nimmt den mit und dann, ich weiß gar nicht, Sweet Black, also ich mache die jetzt nicht auf, aber da wäre ja Weitener, also wäre ja was drin, wenn das jetzt irgendwie eine Art von Milchkaffee-Ding wäre, steht ja auch nicht drauf. Nee, das ist einfach nur ein gesüßter.
Okay, das heißt aber, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, du willst ein Flat White oder solche Sachen, das kannst du natürlich trotzdem damit machen. Das heißt, in irgendeiner Form. Unterwegs ein bisschen schwieriger manchmal, aber geht alles.
Ja,
aber Ja, aber
irgendwie Latte Art und so ein Zirkus.
Man muss den Quatsch ja nicht machen. Das geht ja um den Koffeinschock sozusagen. Und dafür ist es, glaube ich, geil.
Genau, das morgendliche Ritual, das ist ja natürlich ein bisschen abgekürzt, kommt aus der Tube, heißes Wasser findet man immer überall, witzig, man kann ja sonst witzig auch jemanden fragen, genau. Also, No Normal, der Outdoor-Coffee aus der Schweiz. Wie immer werdet ihr ein paar Bilder und auch ein paar Informationen sowohl in unseren Beschreibungen, also da sind keine Bilder drin, aber bei uns auf The Camperman, und vielleicht mache ich auch noch einen kleinen Artikel im Blog, so dass ihr da dann nochmal gucken könnt. Dann habt ihr auch die Bezugsquelle. Genau, wie Gerd sagt, entweder verschenken, selber ausprobieren. Ich kann nur sagen, sieht aus wie Kaffee, riecht wie Kaffee, schmeckt wie Kaffee. Haben Sie gut
dann ist es da Kaffee. Ja.
Salut, salut.
Es läuft wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, es sieht aus wie eine Ente. Also dann ist es eine
Ist echt, guck mal, jetzt sieht man das auch, der ist richtig.
Toll. Wir kommen vorbei, Henning.
Schöne Farbe, ja.
Schick mal rüber. Hier,
beim nächsten Mal. Ich werde euch ein bisschen was übrig lassen von dem Gesüßten, das nicht so meins. Also, genau. Dann sind wir auch schon eigentlich so weit, dass wir durch sind.
Hier, ich koche mir jetzt einen Kaffee. Also das ist irgendwie, ich koche mir einen echten allerdings, also nicht aus der Tube, weil ich habe jetzt keine Tube hier, aber ich drücke auf die Tube und sag mal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Toll, dass ihr dass ihr Lust hattet, mit wieder so eine schöne Runde zu machen. Ich hoffe ja mal, dass Nadine jetzt bald wieder da ist und irgendwie ein bisschen von ihren Urlaubsreisen erzählt. Die war ja irgendwie überall. Also ich habe jetzt nur ganz kurz mal gehört, was sie alles gemacht hat, Bilder gesehen. Alter, krass. Ich hoffe mal, dass sie so ein paar Geschichten mitgebracht hat, wenn sie dann wieder da ist. Wir werden sehen. Wir werden hören und wir hören uns. Also vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Votet uns gerne, folgt uns gerne auf Instagram oder abonniert uns bei Spotify oder Deezer oder bei Apple, iTunes beziehungsweise Podcast. Überall. Da könnt ihr euch auch, eine Meinung, weil könnt ihr eure Meinung abgeben, könnt ihr uns ein Ranking geben, wie gut euch die Folgen gefallen. Sind wir euch immer sehr dankbar, weil es ermöglicht uns eben noch besser sichtbar zu werden, denn wir haben vor, mindestens noch weitere 7 Jahre zu machen. Also, bis nächste Woche, Donnerstag, Camperman. Macht's gut. Schöne Woche.
Ciao, euch. Servus. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.